verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache und ohne Worte, und ihre Stimme wird nicht gehört. Ihre Stimme geht aus ins ganze Land und ihre Rede bis ans Ende der Welt. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht die Bahn an einem Ende des Himmels, die Sonne geht auf, an einem Ende des Himmels und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Solche Beschreibungen haben einige Bibelleser dazu verleitet, schon zu beurteilen, welches Weltbild die Verfasser der Heiligen Schrift hatten. Das ist zu viel geschlussfolgert. Von einer solchen Beschreibung können Sie noch nicht ein Weltbild ableiten. So wenig, wie man das bei einem heutigen Naturwissenschaftler tun kann, der immer noch vom Aufgehen einer Sonne spricht. Wir haben hier den Standpunkt, die Perspektive des Menschen innerhalb der Schöpfung. So sieht das aus und so wird es dann beschrieben. Dass aber die Bibel als solche ein anderes Weltbild hat, wird an anderen Stellen dann klar. Durch sehr auffallende Bemerkungen, die für jene Zeit von unserer Warte aus für uns erstaunlich sind. Ein anderes Gebiet, was die Sprache betrifft, wäre die Übertragung. Wir haben schon davon gesprochen, dass Namen übertragen werden von einer Person zur anderen wegen einer Ähnlichkeit zwischen den Personen. Das tun wir auch. Zum Beispiel sehe ich, wenn ich schon lange jemanden nicht gesehen habe, dann oder wenn ich nach Hause komme nach Kanada und ich treffe Menschen, die in meinem Bekanntenkreis offenbar gehören sollen. Aber das sind jüngere Menschen. Vor einigen Jahren war es dann üblich, wenn ich diese Leute nicht kannte, aber sie kannten mich vielleicht und sie schienen also, es schien, als ob wir irgendwie zusammengehörten. Dann fragte ich, wie hieß der Vater, ja? Wie hieß die Mutter? Dann orientiere ich mich danach. Ah, den kenne ich. Ah, du bist dein Sohn und so weiter. Ja? Heute frage ich, wie hieß dein Großvater? Aber wenn man jetzt solche jungen Leute kennenlernt und man hat die Eltern und die Großeltern gut gekannt, dann möchte man manchmal sagen, da geht der und der einher, ja? Das tun wir spontan. Das ist ja der August oder das ist ja genau die Christiane. Dabei wissen wir, dass das nicht, dass das zwei Personen sind. So kann die Bibel auch so sprechen. Sie spricht, wie wir von Tag zu Tag sprechen. Wir sollen also die Bibel nicht ganz apart nehmen. In diesem Sinne möchte ich sagen, sollten wir die Bibel lesen wie jedes andere Buch. Sie ist nicht in jeder Hinsicht ein ganz anderes Buch, weltfremd, sondern sie ist eine Offenbarung in unsere Welt hinein. Dass sie anders ist, das merkt man, wenn man sie wie jedes andere Buch liest. Dann merkt man bald, dass sie nicht wie jedes andere Buch ist. Aber das Lesen selbst sollte zunächst einmal ein unkritisches sein. Also jetzt die Übertragung in der Formulierung von den Bezeichnungen haben wir jetzt schon gesprochen. Ein Beispiel wäre Jeremia, Kapitel 1. Jeremia 1, Vers 10. Gott ruft den Jeremia zu seiner Aufgabe und macht ihm also deutlich, zum Teil, wie es aussehen wird. In Vers 10 sagt er zu Jeremia, siehe oder merke dir, ich habe dich am heutigen Tage über Völker und Königreiche bestellt. Das heißt natürlich nicht, dass Jeremia jetzt König wird oder Monarch oder Kaiser, sondern dass er mit einer gewissen Autorität versehen wird, im Namen Gottes zu sprechen. Damit du ausrottest und zerstörst, verderbest und niederreißest, bauest und pflanzest. Unmittelbar tut ja Jeremia dies nicht. Er ist es nicht, der Israel ausrottet oder irgendein anderes Volk, gegen das er prophetisch zu Felde ziehen muss. Nicht er zerstört oder verdirbt oder reißt nieder oder baut oder pflanzt. Das tut Gott. Aber dem Jeremia wird zugeschrieben, was er verkündet. Er als Verkündiger, der dieses ankündigt, wird betrachtet als jemand, der das tut, was er sagt, geschehen wird. Das ist eine Formulierungsweise, die uns vielleicht nicht gerade so bekannt ist. Sie wäre aber, glaube ich, auch nicht ganz abwegig, wenn wir, ich meine, es müsste auch in der Literatur solche Beispiele geben. Ich sammle manchmal solche Beispiele, aber es gelingt mir nicht immer, jedes Mal eine Parallele zu finden. Aber ich glaube, das müsste aus diesem Text klar sein, was hier gemeint ist mit dieser Formulierung. Ähnlich haben wir es bei Ezechiel. Ezechiel 32. Ezechiel 32. Vers 18. Menschensohn, erhebe eine Wehklage über die Menge in Ägypten und lass sie mit den Töchtern mächtiger Völker in die Unterwelt hinabfahren, zu denen, die zur Grube fahren. Ja, dies erinnert mich an ein Beispiel. Es hatte eine Beerdigung stattgefunden und da hört jemand davon und dann fragt er jemanden, der dabei war, ja, was hat der Pfarrer jetzt getan? Hat er ihn in den Himmel geschickt oder in die Hölle? Das ist eine ähnliche Formulierung, ja? Der Pfarrer kann niemanden schicken. Die Frage ist natürlich, wie hat er sich ausgedrückt, dass er jetzt im Himmel sei oder sonst wo? Haben Sie vom Pastor Jansen, weiß ich nicht mehr, Doppel-S wahrscheinlich, gehört, in dessen Gebiet eine regelrechte Erweckung ausbrach? Er lebte in einem Gebiet und in einer Zeit, wo man auch sehr, sehr direkt sprechen konnte. Und da konnte es vorkommen, dass jemand gestorben war und er hielt die Bestattungspredigt und dann ging er zum Sarg und klopfte drauf und sagte, der brennt schon! Ja. Und die Leute waren ehrlich genug, um aufzuhorchen, ja. Die haben das ernst genommen, ja? Die haben das geglaubt. Wie wunderbar, wenn Menschen mal wirklich glauben, was Gott sagt. Ja, das ist ein ähnliches. Also nicht Ezechiel lässt Leute in die Unterwelt fahren, ins Sheol oder in die Sheol, Entschuldigung, sondern er verkündet, dass es geschehen soll. Und übrigens, solche Texte sind vielleicht eine Hilfe, um Johannes 20 zu verstehen, wo Jesus seinen Jüngern, die ja Propheten sind, wenn sie mit dem Geist ausgerüstet sind und die ihre Botschaft direkt von Jesus bekommen haben, sind sie wie oder die neutestamentlichen Propheten. Und wenn sie Vergebung oder das Evangelium verkünden, bieten sie ja Vergebung an. Und dann müssen sie aber auch sagen, wenn man nicht Jesus als Messias annimmt, geht man verloren. Und so schicken sie gleichsam ihre Hörer, wie Paulus das sagt, wir sind ein Geruch zum Tode oder auch zum Leben. Je nachdem Menschen auf unsere Botschaft reagieren. Das heißt, unsere Predigt ist eine ist entscheidend, ewigkeitsentscheidend. An unserer Predigt entscheiden sie, ob sie ewiglich verloren gehen oder gerettet werden. Und so bringt Paulus gleichsam Gericht in das Leben eines Menschen hinein oder Leben. Aber nicht er selbst verfügt darüber, sondern weil er ein Vertreter Gottes ist. Ja. Das dürfte die beste Lösung sein für den schwierigen Text in Johannes 20. Jetzt kommen wir zu einem dritten Abschnitt. Das waren kurz einige sprachliche Hilfen. Kommen wir jetzt zu einem dritten Abschnitt. Wie lese ich das Alte Testament? Da möchte ich antworten, ich lese das Alte Testament wie einer, der Gottes Wort liest, als Heilige Schrift schlechthin. Das heißt, A, das Alte Testament muss einmal gelesen werden. Um das Alte Testament zu lesen, muss man es lesen. Die Frage ist ja, wie lese ich es? Aber wenn ich das die Antwort haben will, muss ich zunächst einmal anfangen. Haben Sie eine Bibel? Wurde eine alte Dame höflich bei einem Besuch gefragt. Halten Sie mich für eine Heidin? Erwiderte sie. Margarete, meine Tochter, geh hol mir meine Bibel. Oh, bitte, das ist nicht nötig, antwortete verlegen der Besucher. Doch, ich will Ihnen beweisen, dass ich keine Heidin bin. Die Bibel wurde gebracht. Sie war sorgfältig in Papier eingehüllt. Die Dame nahm sie ehrfürchtig in die Hand. Wie viel davon Schauspiel war, weiß ich nicht. Wickelte sie aus und das Buch öffnete sich wie von selbst. Eigentlich von selbst, weil eine Brille dazwischen lag. Meine Brille, die Brille, die ich seit langem überall vergeblich suche. Wie lange hätte sie noch da liegen können? Welch ein Glück, dass Sie mich nach der Bibel gefragt haben. Und nun sehen Sie auch, ich bin keine Heidin. Ja, die Bibel muss nicht nur aufgehoben werden, noch sogar vor Staub bewahrt bleiben, weil sie eingehüllt ist, sondern sie muss gelesen werden, mit oder ohne Brille. Man kann Gottes Wort lesen, ohne es zu verstehen. Aber man kann Gottes Wort nicht verstehen, ohne es zu lesen. Das ist sehr einfach. Was sagt die Bibel zum Lesen der Bibel? Einige Schriftstellen. Nehemia 8, Vers 3. Nehemia 8, Vers 3. Er las darin auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und, welche Gruppe gibt es noch? Männer und Frauen und dann gibt es noch andere Menschen. Und die werden jetzt wieder aufgeteilt in zwei Gruppen. Allen, die es verstehen konnten. Da gibt es Heranwachsende, die können verstehen und andere, die es nicht verstehen können. Hier waren also Kinder dabei, die verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Gesetzbuch gerichtet. Jetzt stellen Sie sich mal vor, den ganzen Morgen wird Bibel gelesen. Oh, ich wünschte, wir hätten solche Gottesdienste, wo stundenlang gelesen wird. Aber das können wir heute nicht mehr tun. Wir sind nicht mehr dazu fähig. Vorlesen. Natürlich, nicht jeder hatte zu dieser Zeit eine eigene Kopie, aber viele Israeliten hatten schon eine eigene Abschrift. Römer 1, Vers 7. Da setzt der Apostel Paulus voraus, dass man seinen Brief lesen wird. Wozu hat er ihn geschrieben? Er schreibt in der Erwartung, es wird ganz offensichtlich, er schreibt in der Erwartung, dass die Christen in Rom, nicht nur die eine Gruppe um Aquila und Priscilla, sondern dass die Christen in Rom, dass er rumgereicht werden wird und dass sie dort diesen Brief zur Kenntnis nehmen werden. Ein ganz praktisches Beispiel, wie das aussieht. wenn Bibel gelesen wird. Der Text wird rumgereicht und man liest ihn. Oder er wird auch in diesen verschiedenen Kreisen, die es dort gibt, vorgelesen in den Zusammenkünften. 1. Korinther 1 ebenfalls. An jedem Ort, heißt es dort. Paulus erwartet, dass die Korinther den Brief herumreichen und dass er gelesen werden wird. Und diese, die ihn lesen, sollen dann den Inhalt zur Kenntnis nehmen. Kolosser 4, Vers 16 ebenfalls. Diesen Brief sollt ihr weitergeben an die Christen in Laodikea. Und übrigens, es kommt ein Brief bei Laodikea an, den sollt ihr auch zur Kenntnis nehmen. Und so werden die Briefe ausgetauscht. Man fragt oft, wie soll man die Bibel lesen? Nun, darauf werden viele Antworten zu geben. Ich bin dabei, einige zu geben, aber lassen Sie mich an dieser Stelle etwas sehr Einfaches sagen. Man sollte die Bibel einmal fortlaufend lesen, und zwar nach Möglichkeit so viel wie möglich, sodass man mal die Geschichte, den Wortlaut einigermaßen aufspeichert, einen Überblick bekommt. Man kann aber auch zur Abwechslung bestimmte Texte, ausgewählte Texte lesen. Einige wollen ja mehr gelesen werden als andere Texte. Aber beide Wege, beide Arten des Bibellesens sind angebracht. Fortlaufend, entweder durch die Bibel oder ein ganzes Buch mal, nur ein Buch mal und dann zu einem anderen Buch gehen oder sogar nur einige Texte. Und zwar ist es eine gute Sache, nach verschiedenen Ausgaben die Bibel zu lesen. Wir haben immer wieder durch die verschiedenen Übersetzungen neue Nuancen, aber es sollten schon gute Übersetzungen sein. Die meisten neueren Übersetzungen sind nicht die besten, aber ich würde durchaus die Bibel, das Alte Testament lesen wollen, einmal nach den verschiedenen Luther-Ausgaben, nach der Menge-Bibel, nach der Schlachter, nach der Zürcher-Übersetzung, nach der Elberfelder, nach Bruns. Ich übersetze einige Texte aus dem Alten Testament, aber ich bewege mich bei der Übersetzungsfrage mehr im Neuen Testament. Man sollte aber auch betend lesen. Man sollte betend lesen. Psalm 119 haben wir ein Beispiel. Öffne mir die Augen, und ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, und ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ein gutes Gebet, bevor man liest. Die Bitte ist an Gott gerichtet. Gott soll oder möge die Augen öffnen. Er muss unsere Augen auftun, sonst sehen wir nichts. Sonst sehen wir nicht nur nichts, sondern oder nicht das Richtige, sondern wir sehen das Umgekehrte. Wenn Gott uns die Augen auftut, dann sehen wir die Bibel und seine Wunder. Wenn Gott uns nicht die Augen aufsieht, dann meinen wir, das Fehlerhafte an der Bibel zu sehen und nicht das Wunderhafte. Das Merkwürdige anstatt das Wunderbare. Wenn Gott uns nicht die Augen auftut, bleiben wir blind für auch die einfachsten Aussagen seines Wortes. Ein sehr wichtiges Gebet. Und wenn uns Gott dann die Augen auftat und wir etwas aus seinem Wort lernten, dann wollen wir Gott preisen und loben. Wie der Psalmist dann auch im Psalm 119 tut, gegen Ende des Psalms, in den Versen 171 und 172. Weiter. Wie soll ich das Alte Testament lesen? Wir sollten bereit sein, uns Zeit zu nehmen, darüber nachzusinnen. Ich lese es wie Heilige Schrift, und Heilige Schrift sollte meine Gedanken bewegen. Wir sollten in dem Wort Gottes meditieren, das heißt darin nachsinnen. Nicht so, wie man im Heidentum meditiert, sondern die Gedanken sollten versuchen zu verstehen, was dort ist. Man sollte sich das vorstellen. Man sollte nach dem Sinn fragen. So wie Maria, oder es von Maria heißt, sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das Wort gibt zu verstehen, sie hat das gleichsam in ihrem Innern herumgerollt oder rumgestellt. Von verschiedenen Seiten hat sie sich betrachtet, das Wort der Engel, Entschuldigung, der Hirten. Philipper 4, Vers 8 gibt uns Paulus ein sehr praktisches Wort über unser Denken. Den Vers könnte man, obwohl er länger ist, mal auswendig lernen. Warum sollten wir nachsinnen oder meditieren? Weil die Bibel unser Denken anspricht. Zweiter Korinther 4. Im Gegensatz zu dem, was oft gemeint wird, erwartet die Bibel, dass wir denken. Wer glauben will, muss denken. Wer nicht denken kann, der wird es schwer haben zu glauben. 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. Ist unsere gute Botschaft verhüllt, verschleiert, so ist sie bei denen verhüllt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt die Sinne, das Denken der Ungläubigen verblindet hat, sodass ihnen nicht aufleuchte das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. Aber merken wir uns, das hindert Paulus nicht daran, diesen Leuten dennoch die Botschaft zu verkünden. Denn im Verlauf der Verkündigung kann es Leute geben, die bereit sind, diesen Schleier wegzutun und sich vom Heiligen Geist erleuchten zu lassen. Und so richtet er seine Botschaft immer noch ans Gewissen, das mit dem Denken gekoppelt ist. Das sagt er in Vers 2. Jedem menschlichen Gewissen empfiehlt er sich. Kapitel 3, Vers 14. Kapitel 3, Vers 14. Aber ihre Sinne wurden verhärtet. Denn bis zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testamentes. Aber dieser Sinn will angesprochen werden. Wenn man ihn verschließt, dann natürlich kann man nicht weiterkommen. Warum meditieren? Weil das Nachsinnen eine Verheißung hat. Josua 1, Vers 8. Dann wird dir dein Weg gelingen. Wörtlich heißt es in solchen Texten murmeln im Wort Gottes. Nachsinnen, im Hebräischen murmeln, wie auch manche Juden das Alte Testament dann so lesen, so hin vor sich hin murmeln. Das heißt, man ist dabei. Ja? Das ist natürlich einfach eine Übung oder ein Vorgang. Wir sollen es aber bewusst tun. Wir sollen dabei sein. In der Schule lernt man zu lesen, ohne dass sich die Lippen bewegen. Ich hoffe wenigstens. Aber es gibt Literatur, Lektüre, die muss man lesen, fast mit den Lippen, damit es mir wirklich klar wird, was hier gesagt wird. Denn sie sind so schwer zu verstehen. Und die Bibel will oft mit sich bewegenden Lippen gelesen werden. Psalm 1 gehört auch dahin. Verse 2 und 3, bekannte Verse. Psalm 1, Verse 2 und 3. Und dann 2. Timotheus 2, Vers 7. 2. Timotheus 2, Vers 7. Gott hat uns gegeben einen Geist der Besonnenheit In 1. Korinther 10 erfahren wir, dass was Nachsinnen einschließt, unter anderem in Vers 15 dort, 1. Korinther 10, Vers 15, ich rede mit Verständigen. Er richtet sich also an ihr Denken und er erwartet, dass sie verstehen können und dass sie eine Fähigkeit haben, das aufzunehmen. Beurteilt ihr, was ich sage. Über das Gelesene oder Gehörte nachzudenken, heißt auch zu beurteilen, zu überlegen, zu prüfen. Überlegt, was ich sage. Bedenkt, ob es nicht richtig ist. Weiter. Wie sollten wir das Alte Testament lesen? Ich habe gesagt, wie die Heilige Schrift, aber wie liest man die Heilige Schrift? Wir sollten die Heilige Schrift ernst nehmen, wenn wir sie lesen. Wir sollten sie ernst nehmen. Warum soll man die Schrift ernst nehmen? Weil sie eine Autorität ist. Sie ist das Wort Gottes. Und somit ist sie Autorität. Und ich möchte drei Arten von Autorität an dieser Stelle unterstreichen, herausstellen. Die Schrift ist ganzheitliche Autorität. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Es gibt nichts in der Bibel, das nicht wichtig wäre für unser Leben. Die ganze Heilige Schrift ist Gott gehaucht. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Also wichtig, Autorität. Zweitens, die Schrift ist allzeitliche Autorität. Sie ist allzeitliche Autorität. Allzeitlich in der Geschichte. 5. Mose 29, 29. 5. Mose, Kapitel 29, Vers 29. Die Geheimnisse sind Jahwes, unseres Gottes. Die geoffenbarten Dinge aber sind für uns und unsere Kinder bestimmt, permanent, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Sehen Sie? Wenn Gott zu einer Generation spricht, soll diese Generation es weitersagen. Die Bibel muss weitergereicht werden. Warum? Weil sie für alle Zeiten Autorität ist. Allzeitliche Autorität. In der Geschichte. 5. Mose 29, Vers 29. Gut, dann schreiben Sie 28. Es ist der letzte Vers eben bei der Schlachter. Übersetzung. Dass die Autorität bleibende, die Schrift bleibende Autorität ist, merken wir auch in Matthäus 22, wo es auch um das Alte Testament geht. Matthäus 22, Verse 31 und 32. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Aber dies waren nicht die Leute, zu denen Gott damals sprach. Das waren andere Leute. Aber Jesus setzt voraus, dass was Gott den Vätern sagt, das gilt jetzt auch nachfolgenden Generationen. Dies sagt er den Sadduzäern. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Interessant ist, dass Jesus den Sadduzäern begegnet, dort wo sie sind. Wo sind sie?
Sie kennen ja nur die Tora, oder?
Ja. Für die Sadduzäer ist nur die Tora, die fünf Bücher Mose, Wort Gottes. Das andere sind auch heilige Schriften. Gut, ist nicht gut, aber wenn sie es so haben wollen, scheint Jesus zu sagen, ich gebe euch eine Antwort auf die Frage. Es war eine Frage über die Auferstehung gekommen. Und ich gebe euch eine Antwort aus 1. Mose, aus den 5 Büchern Mose. Ja. Und ist übrigens aus 2. Mose. Kolosser 3, 16 und 17 zeigen uns dieses ebenfalls. Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, damit es nicht nur das Neue Testament gemeint, sondern auch das Zeugnis von Christus im Alten Testament. Und das ganze Leben, Vers 17, was immer man tut und sagt, soll davon gekennzeichnet und geprägt sein. Drittens, die Schrift ist letztlich einzige Autorität. Es gibt vorläufig verschiedene Autorität. Nach Sprüche haben wir gelesen, Eltern, der Staat ist Autorität, der schließt die Behörde ein. Aber letztlich ist die Schrift unsere einzige Autorität. Denn alle anderen Autoritäten müssen sich danach ausrichten. In der Reformation hieß es ja sola scriptura, allein oder nur die Schrift. Oh, wäre man dabei geblieben, schon in der Reformation. Die Schrift ist letztlich einziger Maßstab. Jesaja 8, Vers 20. Jesaja 8, Vers 20. Eine sehr wesentliche Stelle. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Da geht ihnen keine Sonne auf. Wann? Nach Vers 19. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Und wo tut man das? Dort, wo er gesprochen hat. Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Ist das sinnvoll? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, das heißt nach Gesetz und Zeugnis vom Gesetz, dann geht ihnen kein Licht auf. Dann bleibt man im Dunkeln. Wenn man die Leute befragt, die im Dunkeln leben, dann bleibt man im Dunkeln. Ja? Aber wenn man den Gott des Lichts befragt, dann kommt man zum Licht. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich habe mit einem Bruder gesprochen, der in der Mission in Deutschland tätig war. Und er gestand mir, es ist isolorisch, glaube ich, war das Wort, das er gebraucht. Es ist isolorisch, zu versuchen, neutestamentliche Gemeinde zu bauen oder das Neue Testament als Muster zu verwenden im Gemeindebau. Darauf möchte ich antworten. Es ist nie illusorisch, nach dem Wort Gottes zu leben. Nie. Man muss aber wissen, was das Wort Gottes sagt. Manchmal macht man sich falsche Vorstellungen. Aber der Prophet sagt, wenn wir uns nicht danach ausrichten, sei das Gemeindebau oder irgendetwas, dann werden wir im Dunkeln tappen. Das ist eine Verheißung. Ähnlich formuliert sich Petrus oder drückt sich Petrus aus in 1. Petrus 4, 10 und 11. 1. Petrus 4, 10 und 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfing, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, in der Gemeinde also, nicht notwendigerweise in der Schule oder im Parlament, wenn jemand redet im Rahmen der Gemeinde mit der Gnadengabe, so rede er es als Gottes Wort. Das heißt nicht, dass er so tun soll, als wäre es Gottes Wort, mit derselben Autorität, wie wenn er vom Wort Gottes sprechen würde, sondern er soll dafür sorgen, dass was er sagt, nur Wort Gottes ist. Ist das klar? In der Gemeinde darf nur Wort Gottes gesprochen werden. Was also? Das darf gebrochenes Brot sein. Es darf kommentiert sein, aber im Wesen muss es Wort Gottes bleiben. Ich darf nicht über die Schrift hinausgehen, ich darf nicht hinter der Schrift stehen bleiben. Sonst geht uns kein Licht auf. Und kein Wunder, dass unter so vielen Christen so wenig Licht ist, weil das Wort Gottes so wenig zur Kenntnis genommen wird. Wo hört man noch die Aussage, was sagt denn die Schrift? Hören Sie das oft? Wenn ja, dann beglückwünsche ich Sie. Ich höre es immer weniger unter Christen. Was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Übrigens, in Römer 8, Verse 6 und 7 haben wir einige Verse, die nicht zu verstehen sind, wenn wir dieses nicht berücksichtigen. Römer 8, Verse 6 und 7, nein, eigentlich vorher, ich meine jetzt die Verse 4 und 5, aber ich lese dann auch die Verse 6 und 7. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, das Gesetz hatte also immer noch Gültigkeit in Bezug auf Wegweisung, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Merken Sie? Wenn man nach dem Geist wandelt, lebt man nach dem Gesetz. Übrigens, den Ausdruck gesetzlich kennt die Schrift nicht. Wir sollten gesetzlich sein, das heißt gesetzgemäß. Das heißt aber nicht, dass das Gesetz unser Regime ist oder dass wir in unserer Denkweise so tun, als ob wir gesetzorientiert wären, sondern wir sind nicht mehr unter dem Gesetz als unter einem Regenten, sondern wir sind unter Gott direkt gestellt. Aber wir sollten, das heißt jetzt, dass wir gesetzgemäß denken, so ist das Gesetz immer noch eine Hilfe für uns, im Evangelium zu leben. Und ich brauche also das Alte Testament und sein Gesetz, um im Neuen Testament leben zu können. Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch leben, diesseits orientiert sind, diesseits denkend leben, die sinnen auf das, was das Diesseitige betrifft. Lassen Sie mich es einmal so sagen. Die aber, die nach dem Geist leben, die sich nach dem Geist orientieren, die sinnen auf das, das zum Geist gehört. Und was ist das? Das Gesetz, das heißt das Wort Gottes. Denn, jetzt kommt die Begründung, die Gesinnung, die Denkweise eines Diesseitigen, die Denkseite des Fleisches, ist tot, das heißt bringt Tod. Die Denkweise des Geistes aber bringt Leben oder ist Leben und Friede. Darum, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Warum ist Feindschaft gegen Gott? Sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann es auch nicht sein. Wer geistlich gesinnt ist, wer voll des Geistes ist, der ist gesetzlich. Das heißt, der richtet sich aus nach der Weisheit, der Wahrheit Gottes, die auch im Gesetz vorkommt. Eigentlich muss man den Begriff Gesetz noch erweitern. So wie Huntemann das so schön sagt, das ganze Wort ist Gesetztes, in den Raum gestelltes, unbeweglich. Es bleibt so. In diesem Sinne Gesetz, fest. Im hebräischen Sinne Weisung, Weide, der Lehre ist wie ein Hirte, der die Schafe auf die Weide führt. Das ist Gesetz. In Israel nahm das Wort Gottes den wichtigsten Platz ein. Darf ich wieder dies benutzen? Ups. Das ist Wüste. Der Stamm Levi in der Mitte, die 12 Stämme ringsum. Hier die drei Hauptclans oder Familien des Hauses Levi. Hier die Familien von Mose und Aaron. Dann kommt der Zaun. Hier ein Tor, Vorhang. Moment mal, zuerst Altar, ja? Waschbecken, Stiftshütte. Aufgeteilt. Hier das Volk, immer wieder diese Räume. Und jetzt, hier in der Bundeslade, da sind die Tafeln. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist im Herzen des Herzens, des Herzens, des Herzens des Volkes. Wo soll es sein? Im Herzen. Hier, in jedem Zelt. Weil es hier gezeigt wird, wo es hingehört. In die Mitte des Lebens. Da gehört es hin. In Israel nimmt das Wort Gottes den wichtigsten Platz ein, nämlich den zentralen. Das wird dadurch zum Ausdruck gebracht. Vielen Dank. Psalm 119, Vers 17 haben wir ein interessantes Wort, das mir kürzlich auffiel. Ich möchte es mal weitergeben. Psalm 109, Vers 17, 19, Vers 17. Gewähre deinem Sklavendiener, dass er lebe. Oder gewähre mir, dass ich lebe und dein Wort befolge. Die zwei gehören zusammen. Der Psalmist sagt sich, lebe ich, dann halte ich Gottes Wort. Das heißt, gewährt Gott es irgendeinem Menschen zu leben, dann weiß er, wo er dran ist. Dann gehört sein Leben Gott und seine Offenbarung. Der Sinn des Lebens und die höchste Aufgabe des Lebens ist, Gottes Wort zur Kenntnis zu nehmen und sich danach auszurichten. So wichtig ist das Wort Gottes im Leben. Es ist die Hauptsache im Leben. Eine andere Stelle wäre Vers 38 im Psalm 119, Jesaja 66, Vers 2. Es gibt viele Stellen, die man hier erwähnen könnte. Wenn meine Aussprüche in euch bleiben, werdet ihr bitten. Das Lesen der Bibel führt zum Gebet, auch das Lesen der alttestamentlichen Schriften. Johannes 15, Vers 7. Wenn meine Aussprüche in euch bleiben, werdet ihr bitten. In einem Kommentar lese ich zu Hebräer 9, Vers 4. So bemerken wir doch andererseits, wie unbekümmert der Apostel in der Schilderung der Einzelheiten der Stiftshütte auf Überlieferungen der Spättheologie zurückgreifen kann, um eine Unebenheit zu erklären. Dies ist in einem evangelikalen Kommentar, der sehr weite Verbreitung gefunden hat. Das bekümmert mich. Unbekümmert, bitte, mein lieber Freund. Man sollte mit Bekümmernis lesen. Man sollte nicht unbekümmert zum Wort Gottes kommen. Man sollte sich nicht einfach so leichtsinnig darüber hinwegsetzen. Wenn man meint, hier sind Probleme, nehmen wir die doch ernst. In einem anderen Kommentar aus derselben, in einem anderen Buch, zu einem anderen Buch aus derselben Reihe, sagt der Ausleger zur Apostelgeschichte 19. Die Bekehrung und die Taufe und das Kommen des Geistes, das liegt so nah beieinander, das dürfen wir als etwas dasselbe betrachten. Und manche Ausleger gehen so vor in der Apostelgeschichte 19. Bitte, das geht viel zu schnell. Ich habe meinen Respekt vor großen Theologen verloren. Vor einigen, die sich bewährt haben in meinen Augen, das waren sie wirklich, sorgfältig, die Schrift sorgfältig studieren, vor denen habe ich hohe Achtung. Aber sobald jemand unbekümmert seine Bibel liest, dann ist er bei mir erledigt. Wir müssen einmal vollen Ernst machen mit Gott. Gott meint, was er sagt, und er sagt, was er meint. Weiter ernst zu nehmen heißt auch zu glauben. Wenn man Gott ernst nimmt, dann glaubt man. Matthäus 11, Vers 25. Matthäus 11, 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen geoffenbart hast. Warum? Weil sie glauben. Das ist so köstlich zu sehen, wie Kinder so ungeniert aufnehmen, was man sagt, mit leuchtenden Augen. Das macht sie auch, bringt sie auch in Gefahr, wenn das die falsche Information gegeben wird. Aber so sollten wir sein. Wir dürfen wie Kinder sein. Es ist nichts Gefährliches in der Bibel. Wir dürfen ruhig zur Bibel kommen und wie Kinder sein und vollkommenes Vertrauen schenken. Gott nimmt es uns nicht übel, wenn wir dann prüfen und so weiter. Er lacht nur innerlich. Er weiß, wenn wir wirklich ehrlich sind, werden wir schon wie Kinder werden und wir werden merken, er hat doch recht. Das ist mir passiert. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Ihr glaubtet, was wir sagten. Ihr wart der Meinung, wir brächten euch Gottes Wort. Und das war richtig so. Das haben wir getan. Ernst nehmen heißt weiter einhalten. Wer das Wort Gottes ernst nimmt, der hält, was die Bibel sagt. Wie soll ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich nach deinem Wort ausrichtet? Es hält. Philipper 4, Vers 9, eine gute Parallelstelle, und auch Jakobus 1, Vers 22. Wie liest man Gottes Wort und somit auch das Alte Testament? Man sollte es auswendig lernen. Gottes Wort will auswendig gelernt werden. Psalm 37, 30 und 31. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, das heißt, in seinem Denken, in seinem Innern. Nicht nur liegt es vor ihm in einer Rolle oder in einem Buch. Er hat's gelesen, er hat's behalten. Im Psalm 119, Vers 11 wird ein besonderes Wort gebraucht, das nicht üblich ist an ähnlichen Stellen. Es bedeutet aufspeichern. Dein Wort habe ich in meinem Innern, in meinem Herzen aufgelagert, aufgespeichert, aufbewahrt. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Er will nicht sündigen. Und was bewahrt ihn davor? Das Wort Gottes. So schreibt Moody als Widmung auf die Vorderseite einer Bibel für jemanden. Dieses Buch wird dich vor Sünde bewahren. Oder es wird so sein. Die Sünde wird dich vor diesem Buch bewahren. Im Englischen kann man das noch prägnanter sagen. This book will keep you from sin, or sin will keep you from this book. Matthäus 4, Vers 4. Wieso konnte Jesus so spontan zitieren aus dem Alten Testament? Hatte er eine Rolle dabei? Jetzt spucke auf die Finger und jetzt mal sehen, wo steht das geschrieben. Nee. Das hatte er schon längst auswendig gelernt. Und letztens, wenn wir die Bibel wie Gottes Wort lesen, das Alte Testament als Gottes Wort lesen, dann heißt das, es forschend zu lesen, studierend. Wir sollten in der Bibel forschen. Die Bibel sollte uns nicht fremd sein. Hosea 8, Vers 12. Da heißt es, schreibe ich ihm mein Gesetz 10.000 Mal vor, so erachten sie es doch als etwas Unbekanntes. Wie ist die Heilige Schrift doch so fremd geworden? Zunehmend scheinen Christen heute weniger über die Bibel zu wissen oder aus der Bibel. Im Konfirmandenunterricht wird immer weniger wenn überhaupt noch, Inhalt der Bibel weitergegeben. Chrysostomus, nachapostolischer Kirchenvater, sagt Folgendes. Der Ursprung alles Bösen unter uns ist, dass wir die Schrift nicht kennen. Das ist nicht das Einzige. Manche kennen die Schrift, aber halten sie nicht ein, das hatten wir schon besprochen. Aber es beginnt damit, dass wir die Schrift nicht kennen. Ihr sucht in der Schrift, sagt Jesus. Das war gut so. Das sollten auch wir tun. Forscht in der Schrift. Johannes 5, Vers 39. Apostelgeschichte 17 haben wir das Beispiel der Beröer, Vers 11. Sie forschten täglich, ob es sich so verhielte, wie dieser Apostel Paulus es sagt. Und wenn sie es bei ihm getan haben, dann sollte man es ganz bestimmt auch bei solchen, die geringer als der Apostel Paulus sind. Dann ist es umso mehr angebracht zu forschen, ob es sich so verhält. Immer wieder prüfen, nachlesen. Er behauptet dieses. Dann nicht abtun, das ist doch seine Meinung. Wir sind heute so meinungsorientiert. Wir sollten schriftorientiert sein. 1. Petrus 1 noch einmal. Nein, das ist was anderes. In Kapitel 1 steht von den Engeln, von den Propheten. Sie forschten. Ja. Gott gab ihnen Offenbarung, sie schrieben es auf und dann haben sie selbst ihre eigenen Schriften erforscht, um zu sehen, was da eigentlich genau gesagt war. Sie wollten mehr über den Messias wissen. 1. Petrus 1, 10 und 11. So sind uns auch die Propheten ein Beispiel vom Forschen in der Schrift. Wenn wir die Schrift erforschen wollen, wenn wir die Schrift studieren wollen, muss einiges von vornherein schon klar sein. Was ist das? Was muss von vornherein klar sein, wenn wir die Schrift studieren wollen? A, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist. Dieses heißt erstens, dass die Schrift in allen ihren Aussagen wahr ist. Und so muss jeder Teil ernst genommen werden. Und dass sie in allen ihren Aussagen eine Einheit bildet. Ist die Schlussfolgerung der Aussage, die Bibel ist Gottes Wort. Wenn das wahr ist, dann ist alle Schrift in allen ihren Aussagen Gottes Wort. Und diese Aussagen bilden eine Einheit. Wenn sie nicht eine Einheit sind, dann kann der Teil, der mit einem anderen nicht wieder in Einklang ist, eventuell nicht Gottes Wort sein. Einer von beiden muss verkehrt sein oder im Falschen liegen, sonst wäre kein Widerspruch. Harmonie ist die Schlussfolgerung der Aussage, die Bibel ist ganz Gottes Wort. B. Dass Gott in seiner Güte mit der Bibel Menschen Mitteilung machen wollte. Das muss mir klar sein. Es muss mir klar sein, dass mit der Bibel Gott mir oder Menschen überhaupt und somit auch mir Mitteilung machen wollte. Wenn ich das nicht glauben kann, dann hat es wohl keinen Sinn zu studieren. Wenn ich studieren will, muss ich voraussetzen, Gott will hier etwas mitteilen oder mitgeteilt haben. Daraus ist wiederum zu schließen. Erstens, dass die Schrift zum großen Teil klar genug ist, um verstanden zu werden. Wenn sie Mitteilung sein will, dann muss sie einigermaßen klar sein. Dass die Schrift zum großen Teil klar genug ist, um verstanden zu werden. Zweitens, dass einiges eventuell unklar bleiben kann, um uns nicht vergessen zu lassen, dass Gott größer ist als wir. Wenn Gott Mitteilung machen wollte, wenn es Gott ist, der hier Mitteilung machen wollte, dann muss auch einiges etwas unklar bleiben, damit man merkt, Gott ist größer denn wir. Was sollte man, eine weitere Frage, was sollte man über das allgemeine Wesen der Bibel wissen, um sie zu verstehen? Was sollte man über das allgemeine Wesen der Schrift wissen, um sie zu verstehen zu können? A. Dass die Schrift in erster Linie ein Heilsbuch ist, hatte ich schon am Anfang gesagt, und nicht eine Bibliothek über alles mögliche Wissen. Sie gibt uns vieles Wissen, aber dieses Wissen ist subordiniert, dient einem höheren Zweck, nämlich der Heilsgeschichte. Sie ist in erster Linie ein Heilsbuch. B. Wir sollten wissen, dass sie als Heilsbuch eine geschichtliche Entwicklung darstellt. Das heißt, heilsgeschichtlich zu verstehen ist. Als Heilsbuch ist sie eine geschichtliche Entwicklung. C. Dass diese Heilsgeschichte nicht ohne göttliches Gericht abläuft. Das wird manchmal nicht klar genug oder genau genug zur Kenntnis genommen. Die Bibel kennt nicht nur Heilsgeschichte, sondern auch Gerichtsgeschichte. Dass diese Heilsgeschichte nicht ohne göttliches Gericht abläuft, sollte man auch wissen. Gott ist nicht nur Liebe. D. Dass die Geschichte der Schrift von vier grundwichtigen Ereignissen gekennzeichnet ist. Die Geschichte der Schrift ist gekennzeichnet von vier grundwichtigen Ereignissen. Sie dienen als Orientierung zum Verständnis von Gerichts- und Heilsgeschichte. Erstes Ereignis, die Schöpfung. Zweites Ereignis, der Sündenfall. Drittes Ereignis, das Christusgeschehen. Und viertes, die Vollendung. Übrigens, bei John Stott lernen wir, dass diese vier Ereignisse auch sehr wichtig sind für ein Verständnis unserer Schöpfung überhaupt. Sonst kann man die Natur nicht verstehen. Das wäre ein gutes Thema für eine christliche naturwissenschaftliche Überlegung. E. Dass die Heilsbedingungen immer dieselben bleiben. Die Heilsbedingungen bleiben in der Geschichte der Schrift immer dieselben. Nämlich Buße und Vertrauen. Die Heilsumstände innerhalb der Grundereignisse verschieden. Die Heilsumstände können von Zeit zu Zeit verschieden sein. Das heißt, im Alten Testament sieht das Leben eines Frommen, eines Gottesfürchtigen, etwas anders aus. Die Heilsumstände sind dort anders als im Neuen Testament. F. Dass die Schrift als Heilsbuch Jesus Christus zur Mitte hat. Gott aber als solcher die tragende Person ist. Sollte dabei nicht vergessen werden. Die Mitte der Schrift ist Jesus Christus, aber die tragende Person der ganze Gott. G. Dass die Schrift als Offenbarung nach und nach den Menschen gegeben wurde. Nicht wie ein Buch vom Himmel direkt. Und zwar so, dass Späteres, Früheres manchmal eine Grenze setzt. Das Ganze aber eine harmonische Einheit bleibt. Noch einmal. dass die Schrift als Offenbarung nach und nach den Menschen gegeben wurde, und zwar so, dass Späteres Früheres manchmal eine Grenze setzt. Oder Früherem, sollte besser sein, ja, Dativ. Das Ganze aber eine harmonische Einheit bleibt. Das kommt zum Ausdruck dadurch, dass Neues Testament als solches dem Alten Testament eine Grenze setzt. Einiges wird anders, nicht alles, aber doch einiges. Ich hatte schon gestern davon gesprochen, dass die Briefe, 1. Korintherbrief und der Römerbrief, bei Apostelgeschichte 19 eine Grenze setzen. Auch der Hebräerschreiber weiß um eine Grenze, geschichtliche Grenze, was das übernatürliche Eingreifen Gottes betrifft. Wie soll ich studieren? Eine weitere Frage. Wie kann man studieren? Ganz kurz einige Hilfen. Wenn man jetzt eingehend die Schrift erforschen will, über das gewöhnliche Lesen hinausgehen will, dann gilt es grundsätzlich, zwei Fragen zu stellen und die Antwort darauf zu suchen. Wenn ich jetzt einen Text zum Beispiel habe oder ein Buch und ich will es erforschen, ich will den Text erforschen, wäre die erste Frage grundsätzlich, was ist Text? Welches sind die Wörter, die diesen Text ausmachen? Nicht jeder von uns ist imstande, dieses zu kontrollieren. Aber das wäre grundsätzlich im Studium die erste Frage. Was ist Schrift? Die zweite Frage geht uns dann wohl meistens eher an. Und die lautet, wie ist dieser Text am besten zu übersetzen? Das mag für Sie vielleicht wiederum eine Frage sein, die nicht in Frage käme. Aber lassen Sie mich verschiedene Arten von Übersetzung erwähnen. Es gibt meines Erachtens vier Übersetzungen, die notwendig sind. Die Schrift sollte viermal übersetzt werden. Erstens. Sie sollte in meine allgemeine Sprache übersetzt werden. In die Sprache, die ich spreche. Diese Arbeit ist ja getan. Also brauchen Sie nicht notwendigerweise sich daran zu machen. Obwohl es immer gut ist, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Das ist die erste Übersetzung. Sie muss in unsere Sprache übersetzt werden. Zweitens, jetzt muss der Text zum zweiten Mal übersetzt werden in mein Verständnis. Die Tatsache, dass ich meine Sprache vor mir habe, heißt noch nicht, dass ich alles verstehe. Es muss also noch einfacher gesagt werden, vielleicht mit mehr Worten, sodass ich jetzt auch wirklich dahinter komme, was wurde hier eigentlich gesagt und gemeint. Aber immer noch geht es um eigentlichen Text. Er muss in mein Verständnis hinein übersetzt werden. Drittens, dieses gilt jetzt der Weitergabe der Schrift. Im engeren Kreis, im Gespräch von Person zu Person, jeder von uns ist früher oder später mal daran beteiligt, das Wort Gottes weiterzugeben. Für die Verkündigung ist dieses unerlässlich. Die Bibel muss übersetzt werden in eine Sprache, die der Hörer verstehen könnte. Ich bin nicht verpflichtet, es so zu sagen, sodass er jetzt schon versteht, aber ich bin verpflichtet, es so zu sagen, damit er, dass er verstehen könnte, wollte er wirklich, früher oder später, es verstehen, sodass Gott ihm helfen kann, es verstehen. Einige Pädagogen oder einige Verkündiger, die pädagogisch vorgehen wollen in ihrer Verkündigung, legen sich selbst eine zu große Last auf. Die Aufgabe der Kommunikation ist nicht unbedingt, sofort verständlich zu sprechen, sondern so zu sprechen, wie Gott es will. Denn Gott will manchmal, dass die Hörer nicht verstehen.
Kann man das auch im Neuen Testament wieder sagen?
Ja.
Also ich meine auch nach der Apostel. Also bei Israel war es klar, da gab es die Situation mit den Gleichnissen zum Beispiel. Aber dann jetzt nach Pfingsten, meine ich, gab es das dann auch noch das?
Ja, da bringen Sie mir auf eine weitere Hilfe. Wie lese ich das Alte Testament? Ich darf das Alte Testament so lesen, dass ich weiß, Israel ist nicht der einzige Gegenstand der Führung Gottes, sondern Gott erwählt Israel und geht mit diesem Volk um, um uns allen anderen Völkern ein Beispiel zu setzen, wie Gott ist und wie er mit Menschen umgeht. Und die Anthropologie eines Israeliten ist nicht eine andere als die von anderen Menschen. Israel ist Erstgeborener. Das heißt, was mit Israel geschieht, soll früher oder später mit anderen geschehen. So wie Israel ist, so sind andere. Ist Israel halsstarrig? Das ist jeder. Ist Israel verblendet? 2. Korinther 3. Sind alle Menschen verblendet? Kapitel 4. Ja? Das heißt, wenn Jesus in Israel so spricht, dann ist das nur ein Beispiel davon, dass er auch sonst wo so sprechen kann. Und so bleibt es nicht jedem, Paulus weiß auch darum, dass manche einfach nicht hören können, sind nicht imstande. Aber das liegt nicht an der Vorsehung Gottes, wie manche das sagen. Ja? Dazwischen liegt die Entscheidung des Menschen. Das ist die Antwort Gottes auf eine Entscheidung, die Gott schon vernommen hat. Und wenn jemand nicht glauben will, dann kann Gott es sich vorbehalten, aus Gnade, ihm nicht weitere Informationen zu geben, damit sein Gericht nicht noch größer wird. So muss ich mit damit rechnen. Ich tue das nicht bewusst, aber ich bete nur. Ja? Ich kann das auch schlecht so gestalten. Ich weiß ja nicht, wie Gott handeln will. Ich bete nur, dass wenn ich verkünde, ich so spreche, dass er es denen klar machen kann, den er es klar machen möchte. Er weiß, um die zu hören. So.
Ja. Was sagen Sie in dem Zusammenhang zu Übersetzungen wie Hoffnung für alle oder gute Nachricht?
Ist zum Teil sehr gutes Deutsch, was einige Leute dazu verleitet, zu denken, es wäre schöne Schrift. Aber wenn Sie den Text sorgfältig lesen, merken Sie, dass er an manchen Stellen, nicht immer, Hoffnung für alle ist manchmal besser als gute Nachricht. Manchmal ist gute Nachricht besser. Hoffnung für alle soll das Entsprechende von, wie heißt es auf Englisch?
Living Bible.
Living Bible sein. Aber Living Bible war nicht eine Übersetzung. Bewusst nicht. Kenneth Taylor hat für seine Kinder die Bibel gelesen, wie ein Paraphrase, wie ein, die Hebräer hatten da den Targum, eine Umschreibung. Ja. Es war nicht eine direkte Übersetzung, sondern eine Mischung von Übersetzung und Kommentar schon. Ja. Leider hat man das Ganze wie eine Bibel herausgebracht und hat es Living Bible, lebendige Bibel genannt, obwohl, als ob die Bibel nicht lebendig wäre ohne diesen Text. Das hat die Leute irregeführt, sodass manche Leute, auch junge Leute, vielleicht vornehmlich junge Leute, diese Bibel bzw. dieses Buch in die Gemeinde gebracht haben und daraus gelesen haben, wenn ein Text zitiert wurde und das als ihre Bibel gebraucht haben. Das war schwer. Hoffnung für alle weicht nicht so stark ab. Hoffnung, das habe ich schon gemerkt, obwohl es das Gegenstück sein will. Hoffnung für alle ist schon eher Übersetzung. Aber ist dennoch so stark Kommentar, dass es manchmal den Text aus dem Auge verliert und tatsächlich auch abweicht und Aussagen macht, die nicht schriftgemäß wären. Ich kann ihn also von daher nicht empfehlen, obwohl es manchmal hilfreich ist, wenn man jetzt imstande ist zu kontrollieren, hilfreich ist, mal eine andere Formulierung zu bekommen. Es könnte Licht werfen, aber das muss dann gesiebt werden. Aber als allgemeine Bibel zu verbreiten, das ist meines Erachtens nicht ratsam.
Bitte? Und die neue Genfer Übersetzung, wo da jetzt aufkommt mit Evangelien und Petrus, Paulus und Römer 5.
Ja. Ja, da, es ist schwer für mich, da darauf zu antworten, weil ich die Leute zum Teil sehr gut kenne, die daran gearbeitet haben oder daran arbeiten. Zum Teil gute Freunde oder einer, der daran arbeitete, war ein guter Freund von mir und einige waren meine Studenten gewesen. Deshalb ist es für mich schwer, emotional darüber zu sprechen. Aber wenn ich jetzt objektiv antworten sollte, mir sind die Exemplare immer wieder zugeschickt worden, vielleicht nicht alle. Und ich habe darin gelesen, nicht alles gelesen, aber ich bin doch etwas betroffen über die Art und Weise, wie der biblische Text manchmal doch nicht so zur Geltung kommt. Das ist sehr, sehr schade, weil man sich hier sehr, sehr viel Mühe macht und sehr viel, ungeheuer viel Geld investiert wird. Das läuft jetzt schon jahrelang. Das wird noch Jahre dauern. Das ist schade. Ursprünglich sollte die Schlachterübersetzung revidiert werden, aber die Leute, die daran arbeiten, waren so gründlich, dass sie dann das Projekt verlassen haben. Es werden manchmal Ausdrücke gebraucht, zum Beispiel bestürzt an einer Stelle. Die Leute waren bestürzt. Das ist zu stark. Das ist zu stark übersetzt. Man bekommt den falschen Eindruck. In Römer Kapitel 1 erkennt man fast nicht den Text mehr, den biblischen Text, wenn man ihn kennt. So stark anders formuliert. Also es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich werde sie nicht empfehlen können. Wir sind bald am Schluss, fast das Letzte. Ich hatte gesagt, wir sollen die Bibel textlich, oder hatte ich das gesagt?
Es gibt noch eine Übersetzung.
Wie bitte?
Die vierte Übersetzung.
Ach so, Entschuldigung, danke, danke. Die vierte Übersetzung ist die Übersetzung in mein Leben. Die vierte Übersetzung ist die Übersetzung des Textes in mein Leben hinein. Ja, wenn man die kaufen könnte, nicht wahr? Das wäre, wenn das so einfach wäre. Das ist eine Übersetzungsarbeit, an der jeder von uns zu arbeiten hat. Bietend. Die Schrift sollte textlich und thematisch studiert werden. Wenn Sie also das Ergebnis Ihres Forschens aufheben, das sollte man tun, denn die Gedanken, die Gott uns gibt, sind sehr, sehr wichtig und die sind es wert, aufgehoben zu werden. Die kann man in zwei Kategorien, in zwei Gruppen aufheben oder manchmal in einer oder der anderen. Es gibt die zwei Methoden in der Bibliothek. Die eine ist alphabetisch, die andere ist thematisch. Hinzu kommt in der Schrift die textliche Folge. Das heißt, in meiner Bibliothek habe ich also drei Bereiche. Manche Ergebnisse meiner Forschung sind nach der Textreihenfolge der Schrift geordnet. Etwas, das mir wichtig wurde aus 2. Mose, kommt in der Reihenfolge vor etwas, das mir aus der Offenbarung wichtig wurde. In die Reihenfolge der Bücher und die Reihenfolge der Kapitel und Verse gibt die Reihenfolge des Materials an. Man hat nicht etwas zu jedem Teil, aber die Reihenfolge ist von daher angegeben. Eine textliche Folge, und diese spiegelt mein textliches Forschen wider. Aber bei dem textlichen Studium kann es sein, dass mir ein Wort auffiel, dem ich dann nachgegangen bin. Und dann ist meine Forschung zu einer anderen Form geworden. Aus textlicher Forschung ist thematisches Forschen geworden. Und jetzt wird das Ergebnis, zum Beispiel, wenn Gott das Thema war, die Schrift, Christus, Sünde, Glaube, Liebe, wenn ein solcher Begriff, ein Thema besprochen wurde oder erforscht wurde, dann kann es sein, dass ich dieses unter entsprechendem Stichwort dann aufhebe. Wenn es ausführlich ist, ein ausführliches Thema, dann bildet sich eine extra Rubrik Thematisches, weil das dann wieder untergliedert wird, unterteilt wird. Dann wird es zu umständlich für eine alphabetische Reihenfolge. Kann aber für die meisten Leute sowieso eingeordnet werden, thematisch, sodass das Thema Gott nach dem Thema Eifersucht oder Bildung oder Bibel käme. Das wäre dann die alphabetische Reihenfolge. Das wäre ein letztes praktisches Wort. Somit bin ich zum Schluss gekommen, dessen, was ich vorhatte, aufzutischen. Sie haben noch Gelegenheit, Fragen zu den Themata zu stellen, die in diesen zwei Tagen dran waren, oder auch Sonstiges zu fragen, das Sie für wichtig halten. Ich kann jede Frage beantworten. Wie ich Ihnen schon sagte, manchmal nur mit "Ich weiß nicht". Entweder sind keine Fragen oder der Magen knurrt. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es war eine angenehme Sache, mit Ihnen zu arbeiten. Ich hoffe, der Herr kann es gebrauchen in Ihrem Leben. Was nicht vom Herrn war, das vergessen Sie bitte gestern. Was vom Herrn war, das wollen wir alle behalten, nicht wahr? Vielen Dank.